Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton.
Ob Manager oder Model, ohne weiße Turnschuhe geht nichts mehr. Zeiten, in denen dieses Schuhwerk Sportlern vorbehalten war, sind längst vorbei. Heutzutage tragen Mann und Frau sie zu sportlicher Freizeitkleidung, aber auch zu formellen Anzügen. Die weißen Sportschuhe wirken wie eine weit verbreitete Uniformiertheit, beobachtet die Professorin für Modegeschichte und Modetheorie der AMD-Akademie Mode und Design an der Hochschule Fresenius in Düsseldorf, Elisabeth Hackspiel-Mikosch.
Früher galten weiße Turnschuhe als Zeichen des schlechten Geschmacks und des Protests von Individualisten, die sich nicht um Dresscodes scherten. Als Joschka Fischer am 12. Dezember 1985 als erster grüner Umweltminister im Hessischen Landtag vereidigt wurde, trug der ehemalige APO-Straßenkämpfer keinen dunklen Anzug, sondern zu Jeans, einem gerippten Hemd und der salopper Tweedjacke schneeweiße Sneaker des Modells Air Force One von Nike. Das wurde als politische Provokation empfunden, war aber als Gag gedacht, denn die grünen Abgeordneten wurden von den anderen Parteien herablassend als Turnschuhfraktion bezeichnet. Noch in den 1980er Jahren galten Turnschuhe in Deutschland als Protestzeichen der Jugend, da sie diese im offensichtlichen Widerspruch zu den gepflegten Lederschuhen des Establishments trugen. Fischers politische Karriere bis hin zum Außenminister und Vizekanzler ist bekannt. So ist es nicht verwunderlich, dass seine weißen Turnschuhe später im Deutschen Schuhmuseum in Offenbach landeten. Dort gelten sie bis heute als Attraktion. Der Ursprung des weißen Turnschuhs liegt in elitären Sportarten, Crockett und Tennis. In Wimbledon gilt heute immer noch der Dresscode, die All-White-Regel. Denn im ehemals luxuriösen Tennissport soll die weiße Kleidung elegant und gepflegt wirken. Weiße Kleidung kann nämlich gut Schweißflecken kaschieren. Und tatsächlich war es eine Tennisspielerin, die den weißen Turnschuh berühmt machte. Die französische Tennisspielerin Suzanne Longlong trug in den 1920er Jahren, anders als ihre Vorgängerin, keine langen Kleider mehr mit Unterrock und langen Ärmeln, auch kein Korsett und keine Stiefeletten. Stattdessen erschien sie im kniekurzen Faltenrock mit kurzärmeligen Oberteilen und weißen Sportschuhen mit flachen Gummisohlen, später international als Lenglen-Shoes bekannt. Ihre kurze Frisur hielt sie mit einem breiten Lenglen-Bandeau zusammen. In dieser Kleidung konnte sie kraftvoll und mit großen Sprüngen erfolgreich Tennis spielen, wie die Männer. So gewann sie in nur 7 Jahren 25 Grand-Slam-Titel und wurde bald zum internationalen Star. Der französische Modeschöpfer Jean Patou designte ihre sportliche Kleidung. Beide trugen damit wesentlich zu der neuartigen sportlichen Mode der 1920er Jahre bei. Es waren auch Frauen, die den Turnschuh, auch Sneaker genannt, in den Alltag brachten. Als 1980 die öffentlichen Verkehrsbetriebe von New York City streikten, mussten sich 3 Millionen Menschen teilweise zu Fuß auf den Weg zur Arbeit begeben. Die Frauen zogen ihre hochhackigen Pumps aus und liefen in Turnschuhen zum Büro, wo sie die Schuhe wechselten. So gewöhnte man sich an den Anblick in der Öffentlichkeit von formaler Bürokleidung mit sportlichen Turnschuhen. Übrigens haben wieder Frauen den Begriff Sneaker geprägt. Frauen in amerikanischen Gefängnissen nannten ihre Bewacher Sneaker, da sich diese auf leisen Gummisohlen geräuschlos bewegten. Der Begriff Sneaker ist abgeleitet von dem englischen Wort to sneak. Historisch gesehen sind weiße Turnschuhe bzw. Sneaker Beispiele weiblicher Emanzipation. Inzwischen sind sie jedoch zu einem großen Geschäft geworden. Hunderte von internationalen Marken bieten weiße Turnschuhe für jeden Geschmack und Geldbeutel an, vom Billigschuh bis zum Luxusmodell von Prada für über 1000 Euro. Bei der großen Vielfalt des Angebots mag jede Kundin und jeder Kunde glauben, sich individuell kleiden zu können. Dennoch wirken weiße Turnschuhe in der Masse uniform. Schon der Modetheoretiker Georg Simmel hat um 1900 die Paradoxien der Mode als ihr typisches Merkmal beschrieben. Man will sich einerseits mit seiner Kleidung von anderen Menschen abgrenzen und aus der Menge hervorstechen, passt sich aber gleichzeitig an die allgemeine Mode an. Hier stellt sich die Frage, ob wir wirklich so individualistisch sind, wie wir meinen. Oder täuscht uns dies der Modemarkt eigentlich nur vor, um in erster Linie mit seinem unendlichen Angebot den massenhaften Modekonsum anzukurbeln?